On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
In einem Buch schreibt der Autor, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das ist jemand, der sehr seelsorgerlich schreibt auch und Psychologe ist. Er schreibt, dass er eine Firma gegründet hat und hat alles gut vorbereitet, geplant, Geschäftsführer gesucht und eingesetzt, sodass er damit nichts mehr zu tun hatte. Eigentlich außer, dass es eben seine Firma ist und es ist alles gut gelaufen, die Gespräche sind gut gelaufen, es gab Zwischenberichte von dem Geschäftsführer. Das hörte sich alles super gut an und ganz aktiv und kreativ, alles gut. Nach einem Jahr ging es darum, okay, wie viel Umsatz ist denn gelaufen? Und der Umsatz war null. Dieser Geschäftsführer hat nur gute Pläne gehabt und immer davon erzählt, aber so, als würden sie schon umgesetzt, war aber nicht. Also die Firma hat viel Geld gekostet für diesen Mann. Am Ende war nur Enttäuschung und er war wütend, er war am Boden zerstört. Und die Frage natürlich in so einem Moment ist, hätte er es nicht eher merken müssen? Und warum hat er diesem Mann so blind vertraut? Und er klagt sich selber an und in seiner Not hat er aber einen Freund, einer, der älter ist als er, zu dem er schon öfter mal gegangen ist und mit ihm gebetet hat und sich ausgetauscht und Rat geholt hat. Und den ruft er jetzt an und klagt ihm die ganze Geschichte. Also seinen Ärger, seine Wut, aber auch seine Selbstanklagen, seine Zweifel. Hätte es nicht anders laufen können. Und dann war still am anderen Ende. Und er sagt von diesem Berater, das ist so ein cooler Typ, der ist so weise, was der anpackt, wird zu Gold. Also bei dem klappt alles. Das war seine Sicht von ihm. Und dann ist dieser Berater am Telefon eine ganze Weile still. Und dann sagt er, ja, durch sowas müssen wir wohl alle durch. Und er denkt, du auch? Du hast es auch erlebt? Der war also auch schon mal mit seinem Projekt gescheitert und hatte sich so gefühlt wie er jetzt. Er war erstaunt und er war getröstet. Er ist also nicht der Versager, der es nicht hinkriegt und andere kriegen alles hin. In unserer Kultur darf man nicht scheitern. Oder doch? Würdet ihr das widersprechen? Ich glaube, dass das allgemeine Gefühl ist, man muss erfolgreich sein. Wenn man gescheitert ist, darf man nicht davon reden. Man muss immer alles gut, alles funktioniert. Scheitern ist ein Makel. Wenn jemand versagt oder einen Fehler macht, dann ist das eine Katastrophe. Ich empfinde schon, dass es da ein Umdenken gibt. Ich meine, dass auf einer Konferenz wie dem Willow Creek Kongress, der nächste Woche in Dortmund ist und wo eine ganze Reihe aus der Gemeindeleitung hinfahren, fast alle, dass es dort einen Vortrag gab, der hieß Erfolgreich scheitern. Erfolgreich scheitern. 1996 war die erste Willow Creek Konferenz in Deutschland. Und da gab es diese Gemeinde schon über 20 Jahre. Und Bill Heibels hat damals gesagt, ich weiß nicht, auf der ersten Konferenz oder die zweite oder dritte, irgendwann in der Früh, also in diesem Zeitraum, hat er gesagt, glaubt doch nicht, dass ihr die Schmerzen von 20 Jahren Gemeindeaufbau einfach so abkürzen könnt. Da müsst ihr genauso durch wie wir. Wir hätten es gerne anders, oder? Und es gilt für Einzelne wie auch für Gemeinden. Es gibt keine Abkürzung für Wachstum im Sinne von geistlicher Reife und von Lernen. Es gibt keine Abkürzung. Wir können Scheitern nicht vermeiden, aber wir können aus Scheitern lernen, damit es erfolgreich wird. Und es geht darum, damit zu rechnen, dass Gott uns im Scheitern nicht verlässt. Es geht darum zu lernen, dass Gott aus dem größten Mist auch noch Segen erwachsen lassen kann. Und in der Predigt geht es jetzt um einen Mann Gottes, einen großen Mann Gottes. Und im Auftrag Gottes hat er riesige Erfolge und dann stürzt er ganz tief ab. Und in der größten Tiefe seines Lebens erlebt er, dass Gott ihn nicht fallen lässt, sondern ihn versorgt, ihn aufrichtet, mit ihm neue Wege geht und ihm vorher in einer Weise begegnet, wie er es noch nie erlebt hat. Und es geht um Elia. Elia ist wirklich ein Held. Er ist jemand, ein Prophet. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Stimme und Gottes Meinung für die konkrete Situation hört und dann wie ein Lautsprecher ist und er sagt, so spricht Gott. Ein Prophet ist nicht in der Regel jemand und nicht in erster Linie, der die Zukunft vorhersagt. Das ist nur eine Nebensache. Sondern ein Prophet spricht in die Situation. Und das war auch Elia. Er wird zum König gesandt, um diesen zu korrigieren. Niemand hatte in der damaligen Umwelt das Recht, einen König zu kritisieren. Das war gefährlich. In Israel schon, denn auch der König hatte sich an das Gesetz Gottes zu halten. Von sich aus, ohne dass sich jemand an ihn daran erinnerte. Aber Ahab kümmerte sich, das war der König damals, nicht um das, was Gott den Israeliten an guten Wegweisungen fürs Leben und für ihre Nation mitgegeben hatte. Er heiratete eine Frau, die nicht aus Israel stammte, die einer anderen Religion anhing. Isabel ist ihr Name und sie verehrte den Gott Baal, einen Fruchtbarkeitsgott. Und die Idee dahinter war, dass wenn wir diesem Gott dienen, dass er dann viel Regen schenkt und große Ernte und dass Mensch und Vieh viel Nachwuchs haben. Dass also Multiplikation stattfindet und alles so aufblüht. Und dazu gehörten Rituale, die sowas von weit weg waren von dem, was Gott gesagt hatte, dass es Gott ein Graus war. Also, zu ihm wird Elia geschickt, weil der König und seine Frau und das ganze Volk sich abgewandt hatten von Israel und damit sich gegen das erste Gebot gewandt haben, das da heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt, also befreit hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Den Gott, der sie befreit hat, der sie durch die Wüste geführt hat, sie dort versorgt hat, der sie vor Feinden bewahrt hat, der ihnen geholfen hat, auch Feinde, die sie angegriffen hatten, zu besiegen, der sie letztlich in dieses Land geführt hat, das in dem Milch und Honig fließt, das war ja das Versprechen, der ihnen also so viel Geschenk gemacht hat, dem sagen sie, jetzt haben wir einen anderen interessanten Gott, du bist nicht mehr interessant. Oder sie machen das gleichzeitig, ne? Wir dienen dem einen Gott auch noch in Jerusalem im Tempel, aber der andere Gott, der ist jetzt ganz wichtig in diesem Land. Und Elia wird zu Ahab gesandt und er muss ihm sagen, es wird 3 Jahre in Israel nicht regnen. 3 Jahre kein Regen. Alle, die, und es sind ja die meisten hier, die sich ein bisschen mit Garten und Landwirtschaft auskennen, wissen, was das bedeutet. Die Pflanzen vertrocknen, es gibt Missernten, es gibt Hunger. Eine Katastrophe wird angekündigt. Und natürlich muss Elia fliehen, weil der Überbringer der schlechten Botschaft, der wird ja geköpft meistens. Der ist ja der Böse. Elia flieht und Gott führt ihn an einen Bach, wo ihn wirklich auch keiner findet und er kann auch von dem Wasser trinken und dann steht da, dass Raben ihn mit Brot und so mit Fleisch versorgen. Gott hat ja alle Möglichkeiten. Irgendwann ist der Bach trocken, dann führt er ihn weiter zu einer Witwe, die einen Sohn hat und die gerade das letzte Mehl und das letzte Öl zu einem Brot backt und ihm sagt, jetzt, dann werden wir verhungern. Und er sagt ihr, mach mir zuerst zu essen, muss man sich mal vorstellen, denn das Mehl im Topf und der Öl im Krug wird nicht alle werden. Und so passiert es. Und Elia erlebt ein Wunder nach dem anderen und diese Witwe und ihr Sohn auch. Dann stirbt ihr Sohn an einer Krankheit und sagt, mein Gott, warum bist du zu mir gekommen? Jetzt ist mein Sohn tot. Und Elia wird von Gott so geführt, dass er für ihn betet und sich auf ihn legt und er wird von den Toten auferweckt. Wieder ein Wunder. Elia ist ein Held, weil er auf Gott hört und tut, was er sagt. Nach über 2 Jahren wird Elia wieder zum König Ahab geschickt. Er merkt, jetzt muss ich gehen. Wird wieder super gefährlich. Und er kommt mit der Botschaft, dass Gott sagt, ich will wieder regnen lassen. Aber vorher gibt es einen Wettstreit zwischen den Priestern des Gottes Baal und unserem Gott. Und wir treffen uns auf dem Karmel und alle 450 Baalspriester dazu. Und dann baut ihr einen Altar und legt ein Opfertier drauf. Und dann betet ihr zu eurem Gott, dass Feuer vom Himmel fällt und er das Opfer also annimmt. Und dann baue ich einen Altar mit einem Opfertier drauf, sagt Elia. Und dann bete ich und bete darum, dass das Feuer vom Himmel fällt. Und welcher Gott hört, der ist der wahre Gott, der Gott Israels. Eine Wette in der Bibel. Noch mit Gott als Hauptakteur. Also die Baalspriester sind als erstes dran und sie geben sich wirklich Mühe. Den ganzen Tag beten sie, tanzen, singen, führen Rituale auf. Nichts passierte, gar nichts. Dieser angebliche Furchtbar-Geizgott hat kein Interesse auf seine Leute zu hören. Und dann baut Elia den Altar und gießt haufenweise Wasser noch drauf und betet ein Gebet und Feuer fällt vom Himmel und das Feuer frisst das ganze Opfer, den Altar, die Steine und sogar das Wasser, das sich in einem Graben ringsherum gebildet hat, auch noch. Wer ist Gott? Für alle sichtbar. Der Gott Israels ist Gott. Und der andere hat nichts zu sagen. Und er kann nichts tun. Er hört nicht und er spricht nicht und er handelt nicht. Gott hört und spricht und handelt. Daraufhin lässt Elia alle Priester umbringen. Und dann fängt er an zu beten und schickt seinen Diener, um zu gucken, ob eine Wolke aus dem Meer aufsteigt. Und 6-mal passiert nichts. Elia weiß aber, dass Regen kommen wird. Das hat er von Gott gehört. Er ist sich gewiss, aber er muss warten. Ganz Israel muss warten. So ist das manchmal, ne? Gott schickt seine Hilfe schon los. Sie ist nur noch nicht da. Noch nicht für uns sichtbar. Also 7-mal, beim 7-mal sagt der Diener, ich sehe eine kleine Wolke, wie eine Faust. Und er sagt, Leute, rennt nach Hause, es kommt Regen. Und er sagt es dem Ahab, spann die Pferde an. Und dann steht da, in der Kraft des Geistes läuft Elia vor diesem Wagen her bis in die Ebene. So euphorisch ist er. Gott hat gesiegt. Und jetzt lese ich, wie es weitergeht. 1. Könige 19, die ersten 5 Verse. Ahab berichtete Isabel über alles, von alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, Ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Luther übersetzt und wörtlich steht da, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also warum nicht jetzt? Dann kann ich auch jetzt sterben. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Und dann steht da ein Krug Wasser oder ein Brot und er kann essen und sich stärken. Und dann geht die Geschichte weiter, das kommt gleich. Also große Siege und Erfolge fordern auch unsere Kraft, selbst wenn alles gut gelaufen ist. Wenn wir hier vorne stehen, der oder die, die predigt, die Musiker, die den Gottesdienst leiten, dann kostet uns das emotionale Kraft und geistliche Kraft. Und ich bin so froh, dass ich am Ende meines Studiums schon, ist schon lange her, einen erfahrenen Pastor gehört habe, der international bekannt war, 20 Jahre im Dienst. Und er hat gesagt, Leute, denkt daran, es gibt ein Montagsloch. Wenn du dich hier eingesetzt hast und dein Herz gezeigt hast, im Namen Jesu und das Wort Gottes gepredigt hast, dann bist du leer anschließend. Dann fehlt dir Kraft, dann ist dein Akku runtergefahren. Und das selbst, wenn es richtig gut gelaufen ist. Und deshalb, liebe Leute, ne, also nach dem Gottesdienst direkt jemanden anzusprechen, der hier vorne was gemacht hat, das ist echt tödlich. Das ist so wie Isabel. Also ab Dienstag könnt ihr gerne konstruktiv was sagen, was man besser machen könnte. Der Akku ist leer. Elia freut sich. Er denkt, jetzt kehrt ganz Israel um und der König hat es doch gesehen und jetzt hat Isabel nichts mehr zu sagen. Nein, es passiert nicht. Die Königin ist wütend und sie will ihn umbringen lassen. Und jetzt trifft das auf einen leeren Akku. Jemand, der sich verausgabt hat. Und er kriegt Angst. Er hat vergessen, was Gott alles für ihn getan hat vorher. Wie er ihn versorgt hat, wie er ihn beschützt hat. Er läuft weg und legt sich unter einen Strauch und will sterben. Er schläft dann erschöpft ein. Elia ist gescheitert. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser als meine Väter. Die haben es nicht gerafft und ich auch nicht. Der Held ist klein und demütig geworden. Er ist kein Held mehr. Und was macht Gott mit so einem Häufchen Elend? Lässt er ihn fallen? Sagt er, du hast so gut gekämpft. Du warst fast am Ziel. Jetzt gibst du auf. Bist du noch zu retten? Du hast doch so viel mit mir erlebt. Warum vertraust du mir nicht weiter? Schimpft Gott mit Elia? Nichts davon passiert. Gott trampelt nicht auf jemandem herum, der schon voller Selbstzweifel am Boden liegt. Er lässt Elia schlafen, er weckt ihn auf, er versorgt ihn mit Wasser und Brot, er lässt ihn wieder schlafen, er gibt ihm noch mehr Wasser und Brot und dann sagt er, jetzt lauf zum Berg Horeb. Das ist der Berg, wo Israel das erste Mal ihrem Gott begegnet ist in einer großartigen Erscheinung mit Donner und Blitz und gewaltigen Erlebnissen und wo sie die 10 Gebote bekommen haben und noch viele andere Hinweise, wie das Leben gelingen kann. Und Elia sagt, tut, was Gott ihm sagt. Er sagt jetzt nicht, ey, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Er tut, er geht langsam für diesen Weg braucht man sonst die halbe Zeit, die Elia gelaufen ist. Also schlafen, einfaches Essen, auf Gott hören, langsame Bewegung. Das ist erstmal Gottes Therapie für diesen erschöpften und depressiven Boten von ihm, sein Prophet. Heilung kommt dadurch nicht. Die kommt erst durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott an dem Berg Horeb. Dort steht weiter, die Verse 9 bis 13. Dort ging er, also Elia, in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was machst du hier? Was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott! Mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier?
Was machst du hier, Elia?
Was für eine Frage! Gott hatte ihm doch gesagt, dass er da hingehen sollte. Warum fragt Gott dann noch?
Weil es ihm wichtig ist, dass wir,
dass du und ich aussprechen, was in unserem Herzen ist. Klar weiß er, was in uns los ist.
Aber er weiß auch, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, über Angst, über Verzweiflung, über Selbstzweifel, über Müdigkeit oder Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit oder was auch immer, über Schmerzen, die du hast. Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen und es Gott auszubreiten und möglichst noch mit, das ist Elias jetzt wirklich allein, aber möglichst mit jemand anders zusammen und sagen, lass uns das zu Gott bringen. Dann ändert sich erstmal gar nichts, aber es wird leichter. Und Gott möchte hören, was in dir vorgeht. Und da Gott geht auf die Klagen gar nicht ein, aber er möchte, dass wir es aussprechen, dass wir hören. Da passieren drei gewaltige Ereignisse, ein gewaltiger Sturm, die Erde bebt, ein Feuer. Und jedes Mal sagt uns die Bibel, Gott war nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht in diesem erschreckenden Geschehen. Er kommt Elia mit einem leisen, sanften Säuseln nahe. Gott flüstert. Wir hören ihn nur in der Stille. Unser Leben ist oft so hektisch und so angefüllt mit guten Werken, auch mit guten Werken für Gott. Wir tun oft so viel für Gott, dass wir keine Zeit mehr haben für ihn. Und wisst ihr wieder, woran wir das merken? Dann heißt es, lass uns mal kurz beten. Ja, kennt ihr das aus Sitzungen vorm Gottesdienst? Na, wir haben uns schon Zeit genommen, ein bisschen heute. Lass uns mal kurz beten. Wir haben ja so viel zu tun. Und dabei erwächst alle Vollmacht nur aus der Gegenwart Gottes. Wenn wir vor ihm still sind. Wenn wir ihm alles hinlegen, was wir gemacht haben und gearbeitet haben. Wenn wir sagen, Jesus, wir haben getan, was wir können. Aber dass wirklich was Gutes passiert, das liegt an dir. Und deswegen kommen wir jetzt zu dir und halten aus vor deinen Thron und nicht nur mal eben kurz. Also die Frage ist, hörst du sein Flüstern? Hören wir sein Flüstern, Gottes Flüstern? Hörst du seine Einladung zum Klagen? Hörst du auch seinen Trost? Das braucht Zeit und das braucht Übung. Jetzt baue ich spontan was ein aus meiner Reha. Das wollte ich eigentlich nicht. Er wollte nicht so viel von mir erzählen. Aber es gab eine Woche lang, wir hatten immer eine Morgenandacht, 25 Minuten ungefähr bis 30. Und eine Woche lang haben wir morgens nur gesessen und geschwiegen. 15, 20 Minuten. Da gab es eine Anleitung zu, wie man das durchhält, ja. Aber wir saßen in einem kleinen Andachtsraum, manche auf Kniebänken, manche auf dem Hocker. Und es ging nur darum, wir kommen jetzt in die Gegenwart Gottes und wir sind einfach still.
Das war nicht so leicht.
Das muss man üben, das muss man trainieren. Aber in dieser Situation, wo Elia Gottes Flüstern hört, bekommt er einen neuen Auftrag. Gott sichert ihm zu, du bist nicht allein. Da sind noch 7000 andere, die hast du nur nicht gesehen. Die mussten sich ja auch verstecken. Du bist nicht allein. Also wenn hier jemand sitzt, der denkt oder die denkt, ich bin ganz allein mit meiner Herausforderung. Es stimmt nicht. Du bist nicht allein. Wir brauchten nur mehr Mut, von unserem Scheitern zu erzählen. Dann wüssten wir das voreinander, dass wir nicht allein sind.
Er kriegt also diese Zusage, du bist nicht allein. Er kriegt einen neuen Auftrag. Unter anderem soll er einen Nachfolger einsetzen, der seine Aufgabe weiterführt. Gott sagt ihm also, dein Teil ist jetzt erledigt. Das war alles gut. Aber jetzt geht's weiter. In den nächsten Versen, also 15 bis 18, die will ich nicht mehr vorlesen, könnt ihr das nachlesen in 1. Könige 19. Und was ich sagen möchte, ist, Gott braucht keine Helden. Das ist übrigens ein Buchtitel. Also Gott braucht keine Helden. Er braucht Menschen, die sich ihm hingeben, die auf ihn hören, die tun, was er sagt, auch wenn es gefährlich ist. Gott braucht Menschen, die ihm alles zutrauen, sich von Gott versorgen und trösten lassen und die auch für sich selbst sorgen. Das hat mit Schlafen zu tun, mit genügend Schlaf, mit gutem Essen. Und manchmal ist das Gute das Einfache, mit langsamer Bewegung. Gott braucht Menschen, die seine Gegenwart suchen, um ihm ihre Not zu klagen und die seine leise Stimme hören wollen. Gott handelt durch uns, manchmal in großen Siegen. Das ist ja nicht falsch gewesen, was Elia gemacht hat, dass er Gott vertraut hat, dass er ihn beschützt und dass er in den Bach geht und zur Witwe und um Feuer betet. Bei dem Umbringen von den Priestern steht da nichts bei. Aber, oder dass er dann in der Kraft Gottes auch noch vor dem Wagen herlaufen kann. Er hat sich verausgabt, aber Gott kritisiert ihn nicht. Also manchmal handelt Gott durch uns in großen Dingen und in großen Siegen. Und er handelt durch uns auch dann, wenn wir am Boden liegen. Und diesem Gott möchte ich mein Leben lang dienen. Wirklich bis zum letzten Atemzug. Es gibt keinen anderen Gott auf dieser Welt, der so mit Menschen umgeht wie unser Gott, der seinen Sohn zu uns gesandt hat, den Tod überwunden hat, damit wir leben können. Ich kann mir kein besseres Leben vorstellen. In Jesus Christus ist er uns ganz nahe gekommen. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.